Öffnet gerne eure Bibeln mit mir zusammen. Im Römerbrief, das Kapitel 4. Heute Morgen studieren wir die Verse 18 bis 25. Römerbrief, Kapitel 4, 18 bis 24. 25. Römer 4, 19, 18 bis 25. Und hier schließt sich das Kapitel, in dem Paulus die Lehre der Rechtfertigung durch den Glauben erklärt, dass also ein Mann, Frau oder ein Kind vor Gott nicht schuldig sein kann, sondern gerecht sein kann vor Gott durch das. Und am Ende dieses Kapitels wendet sich Paulus wieder Abraham zu und heute wollen wir uns seinen Glauben und unseren eigenen Glauben wieder bedenken. Lasst uns Gottes Wort lesen und dann zusammen studieren. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen eigenen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch den Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unser Willen, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat. Ihn, der um unseren Übertretungen willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Das ist das Wort des Herrn. Mögen wir es empfangen mit Freude und in ihm, in dem Wort, die Gnade der Rettung finden. Lasst uns beten. Herr, wir haben gehört, wie du sprichst in der Bibel und wir bitten und beten, dass heute Morgen wir empfangen, was du uns und zu jedem von uns sagen willst. Wir fragen dich, dass du unseren Kopf und unsere Aufmerksamkeit voll auf dich ausrichtest. Vater im Himmel, wir bitten dich um deine Hilfe, um deine Barmherzigkeit und deine Gnade. Wir bitten all das in Jesu Namen. Amen. Was ist Glauben? Siehst du, das ist eine wichtige Frage. Und es ist eine, die die Welt uns immer wieder auferlegt. Denn wenn man Menschen fragt, was ist Glauben, dann können die Leute in verschiedene Art antworten. Vielleicht, es ist dass wir rational eine Wahrheit anerkennen. Vielleicht sagt eine andere Person eher abstrakterweise, es ist ein religiöses Gefühl oder ein spirituelles Erlebnis. Oder andere, die dem Glauben kritisch gegenüberstehen, sagen, es ist nur eine Idee. Und vielleicht sagen sie, dass der Glauben nur, einfach nur dumme Aberglauben ist für die schwachen Leute. Aber Apostel Paulus hat den meisten Teil dieses Kapitels darüber verwendet, uns zu erklären, dass allein der Glaube uns vor Gott stehen lässt und was der Glaube vor dem ewigen Vater im Himmel erreicht. Es ist der Weg, wie der Herr entschieden hat, wie wir gerecht werden können vor ihm und nicht verzehrt werden sollen von seinem Zorn. Und bis jetzt hat Paulus nicht den Glauben genommen und in zwei Teile geteilt. Er hat uns noch keine Definition gegeben, was Glauben ist. Und das haben wir heute Morgen hier vor uns. Und er macht das, indem er uns ermutigt und uns, anweist, auf den Glauben Abrahams zu schauen und dann auf unseren eigenen Glauben. Die drei Sachen, die ich heute will, dass wir sehen in dieser Bibelstelle, in Vers 19, ist der Glauben mit Hoffnung gefüllt, der Hoffnung erfüllte Glauben. Und Verse 20 und 21, der zweifellose Glauben, ein Glaube also ohne Zweifel. Und dann in Versen 22 bis 25, der gerechtsprechende Glaube. Wenn wir uns Vers 18 zuwenden, dann kommt ein komischer Satz auf uns zu. Vielleicht hast du es bemerkt. Paulus schreibt über Abraham und seinen Glauben und er sagt hier, aus Hoffnung hat er geglaubt gegen die Hoffnung. Und da ist so eine Art Spannung dazwischen, dass Paulus scheinbar ein Widerspruch hier sagt, aber eine Sache, die nicht, wie kann man auf etwas hoffen gegen die Hoffnung? Es scheint sich im Kopf nicht klar darzustellen. Aber was er hier sagen will, ist eine Unterscheidung im Glauben Abrahams. Er sagt sozusagen, Abraham hat gehofft auf etwas anderes, obwohl er keine Hoffnung in etwas Weltliches hatte. Also Abraham hat gehofft, weil er in etwas anderes geglaubt hat, wenn er eigentlich, ja, biologisch gesehen keinen Grund hatte für eine Hoffnung. Von einem rationalen oder menschlichen Sicht aus hatte er keine Hoffnung. Und der nächste Vers erklärt dann, was er mit diesen Worten meint, Paulus. Eine Hoffnung, die gegen die Hoffnung geglaubt hat, denn eine Hoffnung, dass er der Vater vieler Völker sein sollte, wie Gott es ihm gesagt hat. So soll dein Same sein. Und über das spricht Paulus hier. Er schaut hier zurück in den ersten Mose, wo Gott dem Abraham versprochen hat und seinem Haushalt, seiner Familie, dass er nicht nur Abraham ein Vater machen will und ihr ein Kind schenken will, sondern ein Vater machen will von vielen Völkern. Und so soll dein Name sein. Diese Sprache, die der Herr, die hier steht, ist die Sprache, die Gott gebraucht hat, als er Abraham gesagt hat, schau hinauf in den Himmel, guck die ganzen Sterne an. Es wird mehr Kinder geben von dir als diese Sterne im Himmel. Es wird mehr deiner Kinder geben als den Sand an allen Stränden der Welt. So soll dein Same sein. So sollen deine Nachkommen sein. Und wir müssen das im Kontext sehen, den uns Paulus hier im Vers 19 gibt. Dieses Versprechen kam zu Abraham, als er schon sehr alt war. Er war nicht ein vigoroser, kräftiger 30-jähriger Mann, ein Mann in seiner Jugend, der noch Kinder zeugen konnte, sondern es kam, dieses Versprechen Gottes kam, als er alt war und uns wird gesagt, dass er fast 100-jährig war. Fast 100 Jahre alt. Das ist der Umstand. Sehr altes Alter. Und trotzdem das Versprechen, dass er nicht nur einen Sohn haben soll, sondern dass seine Nachkommen zahlreich sein sollen. Dass sein Köcher gefüllt werden wird. Und dass er ein Mann sein wird, der weiß, was es heißt, ein wirkliches Erbe zu haben, das nie endet, das immer weitergeht, eine Nachkommenschaft. Und es wäre schon krass genug, wenn Abraham der einzige Alte in dieser Beziehung wäre, der ein Kind kriegt, sondern auch Sarah, seine Frau, war alt. Und in der alten Zeit damals war es oft üblich, dass ein älterer Mann eine jüngere Frau heiratet. Zum Beispiel ein 30- oder 40-Jähriger eine 15-jährige Frau heiratet. Das ist kulturell ganz schön anders wie heute. Aber selbst wenn du das kalkulierst und einrechnest und in diese Geschichte anwendest, dann reden wir über eine einen fast 100-jährigen Abraham und vielleicht eine 90-jährige Sarah. Vielleicht eine 90-jährige, vielleicht eine 80-jährige Sarah. Ah, ja, und vielleicht sogar eine 70-jährige Sarah. Aber das ist dann schon das Limit. Aber der Text sagt uns noch etwas weiteres. Dass Abraham seinen Körper angeschaut hat, und meine Übersetzung sagt hier, dass er seinen eigenen Körper als fast tot empfunden hat. Es ist nur ein Wort im Originalgriechischen. Er hat seinen Körper als tot empfunden, also nach Fortpflanzungsmechanismus tot. Es war kein Leben in diesem Körper im Sinne von Leben weitergeben. Er konnte keine Kinder mehr kriegen. Er wusste es. Abraham hat das erkannt über sich selber. Ihm war total klar. Er wusste, es war damals nicht, dass sie einfach nur Kinder länger gekriegt haben und damals war das normal, dass man mit 100 Jahren noch ein Kind haben konnte, sondern er hat seinen Körper angeschaut und Abraham wusste, dass er keine Kinder haben konnte. Und nicht nur wusste er das über sich selber, sondern es zeigt uns hier, dass er den verschlossenen Mutterleib seiner Frau kannte. Es sind die gleichen Worte, die hier verwendet werden. Im Griechischen ist es das gleiche. Es wird hier das gleiche Wort verwendet wie für seinen Körper. Es war Nekrose, es war Tod in ihrem Körper. Es war unmöglich nach menschlichem Sinne, dass ihr Mutterleib Kinder gebären kann. Das wird uns hier gesagt im Vers 18 und 19. Und so lesen wir trotzdem, dass trotz dieses Wissens und dem Wissens, dass es unmöglich ist nach menschlichem Standard, dass sie noch fruchtbar sein könnten, dass er trotzdem Hoffnung hatte in das Versprechen Gottes, denn er glaubte dem Wort Gottes. Er hatte Hoffnung. Sein Glaube war gebunden an diese Hoffnung, dass wenn der Herr zu ihm sprach und ein Versprechen gegeben hat, dass er ein Vater sein sollte und dass das Wort Gottes ihm versprochen wurde und es wahr ist, dass es wahr ist. Eine Sache, die ich heute hier uns sehen machen will, dass dieser Unterschied, den wir hier sehen, naja, wenn wir andere Leute fragen, was Glaube ist, dann sagen manche vielleicht, es ist ein blindes Zustimmen von etwas oder ein unwissendes Zustimmen einer Präposition oder eines bestimmten Satzes. Nein, Abrahams Augen hier sind offen. Er sieht die Umstände. Er ist nicht unwissend, was möglich wäre. Er sieht, was es unmöglich ist im menschlichen Sinne. Aber das ist nicht alles, was er sieht, sondern er sieht den Charakter und das Wesen Gottes in seinem Versprechen. Siehst du, was ich meine? Er kann Hoffnung haben, nicht wegen seinem Körper, aus seiner Stärke, aus seiner Menschlichkeit, sondern er hat Hoffnung aus der ewigen Treue Gottes, der zu ihm gesprochen hat und der ihm ein Versprechen gegeben hat. Es ist das Wesen Gottes, der Charakter. Deshalb kann er Hoffnung haben. Jemand könnte mich fragen, ja, wie unterscheidet man jetzt Hoffnung und Glauben? Das ist eine schwere Frage, aber ich würde denken, dass Hoffnung vielleicht noch nicht erfüllt ist. Es schaut in die Zukunft. Die Hoffnung wartet mit Freude auf das, was versprochen wurde. Abrahams Glaube konnte nur diese Art von Hoffnung haben, wegen dieser Art von Gott, der zu ihm gesprochen hatte in dem Versprechen. Freunde, ich will euch heute sagen, dass Glaube im christlichen Leben im Leben jedes Kindes Gottes bedeutet immer nicht auf uns selbst zu schauen, wenn wir Hoffnung haben wollen. Wenn wir das Leben anschauen, dass wir leben, unsere Geistlichkeit, unsere eigene geistige Kondition, und wenn wir Hoffnung haben wollen, die uns jeden Tag hilft, jeden Tag nach Tag und Monate und Jahre uns hilft, diese Hoffnung, wenn wir die haben wollen, können wir nicht auf uns selber schauen. Wenn Abraham auf sich selber geschaut hat, dann hat er gesehen, den Tod und die Unfähigkeit, Kinder zu kriegen. Wenn wir auf uns selber schauen, dann können wir keine Hoffnung haben. Was werden wir finden, wenn wir auf uns selber schauen? Wenn du bist wie ich, wenn du so ähnlich bist wie ich, dann wirst du eine Situation finden, wo wir versagt haben. Eine Situation, wo wir Versuchung zugelassen haben, wo wir eingeknickt sind. Und mehr noch, und noch eine Situation, wo wir gesündigt haben. Und vielleicht sagen wir als Christen, Herr, ich glaube, aber ich bin hoffnungslos. So, wohin will ich, dass wir hinschauen? Wir sollten auf den Charakter Gottes schauen, auf das Wesen Gottes. Denn Gott sagt, ich bin dein Gott und ich werde ein Gott sein, dein Gott sein und der deiner Kinder und deiner Enkelkinder und bis in die tausendste Generation. Es zeigt uns auf die Hoffnung, die dieser Gott die wir haben können, wenn dieser Gott, der mit Wahrheit gefüllt ist, der seine Liebe nicht zurückziehen kann, denn er ist ein treuer Gott und du kannst Hoffnung haben in ihn, dass er gut ist. Und selbst wenn du versagst und auch weil du unfähig bist und dein Herz nicht halten kannst, er kann es halten. Wir haben einen Gott, der die Sachen nehmen kann, die unmöglich sind nach menschlichem Ermessen und macht sie möglich. Abraham hatte keinen Grund auf Kinder zu hoffen, keinen Grund in sich selbst, außer dass Gott es machen würde. Abrahams Glauben, wenn jemand sagt, Abrahams Glauben, das klingt so komisch. Wie könnte es je passieren, dass du und Sarah ihr noch Kinder kriegt? Abrahams Antwort könnte nur sein, ich weiß nicht, wie es passiert, aber ich weiß, dass es passieren wird, denn mein Gott hat es mir versprochen. Ich weiß nicht, wie es passieren wird, aber ich will, dass es passieren wird. Denn mein Gott hat es mir versprochen. Und sein Glaube ruht auf dem Charakter Gottes. Und so können wir hoffen. So kann er hoffen und so können wir hoffen. Ich weiß nicht, wie die nächste Woche wird. Ich weiß nicht, wie meine Ehe sich entwickelt. Es wird eine harte Sache. Ich weiß nicht, ob meine Kinder in dieser Welt zurechtkommen. Wie kann ich meine Rechnungen bezahlen? Wie passieren all diese Sachen? Aber ich glaube an diesen Gott, der mir versprochen hat, dass er mein Gott sein soll und dass alle Sachen denen dienen sollen, denen, die ihn lieben und die nach seinem Zweck berufen sind. Das glaube ich, das weiß ich. Und dem will ich vertrauen. Und darin kann ich Hoffnung haben. Und ich kann heute darauf hoffen und morgen darauf hoffen und immer weiter hoffen. Und versichert sein, dass ich das erhalten werde, was er versprochen hat. Denn er ist größer als ich. Und er ist treu. Verse 20 und 21 sehen wir den zweifellosen Glauben. Ein Glaube ohne Zweifel. Lasst uns diese Verse zusammen nochmal anschauen. Paulus sagt uns, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern er wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Ja, deine Übersetzung in der Bibel kann es vielleicht ein bisschen anders wenden, diesen Satz. Vielleicht steht da auch von Unglaube. Kein Unglaube hat ihn zweifeln lassen oder kein Zweifel hat ihn wanken lassen. Je nach Übersetzung. Und man kann das hier, es ist ein bisschen flexibel, aber ja, Unglaube, Zweifel und ja, Nichtvertrauen, es sind ähnliche Wörter. Kein Unglaube hat ihn erschüttert. Ja. Kein Unglaube hat ihn, ja, hat ihn fallen gelassen, hat ihn zu Fall gebracht oder ihn, ja, ihn erschüttert. Was für eine wunderbare Sache, wenn wir das hier sehen. Ein unerschütterlicher Glaube. Selbst wenn sein Körper unfähig war, Kinder zu haben und Nachkommen, selbst in dieser Sache, als er nicht wusste, was Gott tun würde und wie Gott es geschehen machen würde, seinen Plan, wusste er nicht. Und trotzdem war sein Glaube da. Und du sagst vielleicht, ja, Pastor, ich sehe das, ich verstehe das und ich bin total, ja, begeistert von Abrahams Glauben, aber ich habe diesen Glauben nicht. Und ich bin rational geprägt. Wenn ich das jetzt lese und wenn ich eingeladen werde, in Abrahams Rolle zu schlüpfen und in seinem Platz zu stehen, mit dem Körper, der diese Sache nicht vollbringen könnte, dann würde ich zweifeln. Und ich will dir sagen, mein Freund, ja, das stimmt. Du hast guten Grund zu zweifeln, denn aus dir selbst heraus wäre kein Grund, überhaupt kein guter Grund, dass ein 85-Jähriger, ein 100-Jähriger und eine 90-Jährige oder Mann oder Frau Kinder haben könnten. Kannst du dich an irgendeine Situation erinnern, wo du von jemand gehört hast, der so alt noch Kinder gekriegt hat? In diesem letzten Alter, bevor sie vor Gott treten müssen. Nein, wir haben noch nie davon gehört. Es ist ganz andere Sachen, die wir in diesem Alter erleben, richtig? Ich meine, meine Großeltern sind gestorben, zuletzt. Eine 79 und 95, glaube ich. Wir waren am Grab und haben sie gepreist für ein Kind, das in den Händen ihres Retters war. Wir haben das Leben erwartet in dem Angesicht dieses Tod, des Todes. Aber wir haben wir haben nicht uns gefreut auf neues Leben oder dass ein Baby geboren ist, sondern wir waren in Trauer. Es ist genau das Gegenteil, was wir erfahren in diesem Alter. Wenn ich in diesen Schuhen wäre, an diesem Ort, in Abrahams Platz, würde ich zweifeln. Und vielleicht haben wir Zweifel und wir alle haben Zweifel, vielleicht im Leben, im Glauben, wenn wir manche Sachen in unserer Berufung, unserem Platz im Leben zweifeln oder Zweifel über unsere Arbeitsstelle, über unsere Beziehungen zu unseren Frauen, Kindern, unseren Männern, über unsere Regierung haben wir Zweifel, über all diese Sachen haben wir Zweifel. Und Paulus will, dass wir die Quelle dieses zweifellosen Glaubens anschauen. Dieses Glaubens ohne Zweifel. Wo kommt er her? Er zweifelte nicht, Vers 20, an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern er wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Hast du das erkannt am Schluss? Schau nochmal hin, Vers 21. Er war völlig überzeugt, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Er vermag es, er kann es, er hat die Kraft, das zu tun, was er versprochen hat für ihn. Wieder, wenn, wenn es ein Glaube sein soll, der nicht zweifeln soll, ja, ohne Zweifel, das kann er nicht auf uns schauen, kann nicht nach innen schauen, nicht wie stark ich bin oder wie oft ich in der Gemeinde bin oder wie oft ich meine Bibel lese oder all diese Sachen, die gut sind und die uns auch helfen, unsere Seele erfrischen. Aber sie können nicht die Quelle sein unseres zweifellosen Glaubens. Wir können uns nicht in uns selber wenden. Wir können uns nur Gott zuwenden und seine Kraft anschauen. Die Verheißung, die er gegeben hat, weil er fähig ist, weil er Kraft hat, Macht hat, diese Erfüllung herbeizubringen. Es ist ganz einfach. Vielleicht hast du dir den Titel der Predigt angeschaut, die Einfachheit des Glaubens. Hast gedacht, wow. Es ist der Charakter, das Wesen, die Kraft Gottes, das Herz des Glaubens eines Christen, dieser Aspekt eines rettenden Glaubens, auf den zeigt uns Paulus heute Morgen. Und Freunde, das ist auch das, was Jesus gelehrt hat. Ich meine, vielleicht bist du ein bisschen verwirrt und sagst, wow, das sagt ja nur Paulus, lass uns was anderes schauen, was Jesus sagt. Aber im Matthäus Kapitel 19, Vers 24, lehrt Christus seine Nachfolger. Vielleicht kennst du auch den Text. Jesus sagt, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hinkommt. Kennst du einen Kamel? Ja? Kennst du eine Nadel? Hast du schon mal einen Faden versucht, durch die Nadel durchzukriegen? Das ist echt schwierig. Probier jetzt mal mit einem Kamel. Es ist absolut unmöglich. Es ist unmöglich. Und Jesus sagt hier, das Königreich Gottes, dort reinzukommen, ist unmöglich. Es ist leichter, dass das Kamel durch ein Nadelöhr kommt, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Und wenn die Jünger das hören, diese Unmöglichkeit, dann sagen sie zu ihrem Herrn, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Wenn es so unmöglich ist, wenn es diesen Umstand hat, wie ist es dann möglich? Und Jesus schaut sie an und sagt einfach nur, bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Wenn Jesus das sagt, dann sagt er, ja, dann sagt er nicht, dass Gott gut darin ist, das Kamel durch das Nadelöhr zu kriegen. Nein, er meint, wenn ein Mensch unmöglich Hoffnung hat auf den Himmel durch sich selbst, wenn der Mensch selber durch nichts in das Reich Gottes kommen kann, das ist unmöglich, dann ist es bei Gott in seiner Gnade, in der Rettung möglich. Wir haben einen Gott, der Dinge tut, die unmöglich sind für uns zu tun, die aber für ihn immer möglich sind zu tun. Und wenn immer Abraham ja die Schwäche und den Tod in seinem Körper anschaut und sich darüber nachsinnt, das ist so eine kleine Sache für die Macht Gottes. Und vielleicht denkst du an Sachen in deinem Leben, die unmöglich sind. Sachen, Umstände, mit denen du Schwierigkeiten hast, all die Sachen, die dich bestürmen, du bist überwältigt. Aber lass mich dich fragen, glaubst du, dass Gott dich erschaffen hat? Glaubst du, dass Gott alle Sachen geschaffen hat, aus nichts? Und egal, wie lang er dafür gebraucht hat oder wie auch immer, aber wenn du glaubst, dass Gott alles geschaffen hat, dann sage ich dir, er kann mit den Sachen, er kann das erreichen, was unmöglich ist in deinem Leben. Wenn du einen Glauben haben willst, der nicht wankt und keine Zweifel hat, dann muss der Glaube auf den Herrn schauen. Denn es heißt hier, dass er geglaubt hat, dass Gott die Kraft hat, nicht nur die Möglichkeit, sondern die Kraft, das zu tun, was er versprochen hat. Glaubst du das? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist sein Versprechen an dich. Hast du späte Tage, Stunden, wo du kämpfst, wo du Zweifel hast, wo du denkst, wie kann Gott so jemand erretten wie mich? Bin ich wirklich sein Kind? Dann will ich dich zu dem zeigen, der Kamele durch Nadelöhre machen kann, der alles geschaffen hat, der Gott, der dem toten Leib Abrahams die Kraft gegeben hat, einen Sohn zu bringen, einen Sohn der Versprechung und der die Toten erretten kann. Ein Gott, der die Macht hat, Tote zu erretten. Gottes Charakter, sein Wesen, die essentielle Wahrheit des Glaubens. Und jetzt der gerechtfertigte Glauben, der gerechtfertigende Glauben, Verse 22 bis 25. Und jetzt ist es, glaube ich, das dritte Mal ist es im Kapitel 4, dass Paulus wieder auf den ersten Buch Mose zeigt. Es heißt hier, darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Oder ihm angerechnet, ja, als Gerechtigkeit anerkannt, zugesprochen. Es ist ihm gegeben worden. Das ist die Sprache hier. Es wurde ihm als Gerechtigkeit geschenkt, gegeben. Der Glaube, der keinen Zweifel hat, der Glaube, der Hoffnung hat, die sind ihm gegeben worden als Gerechtigkeit vor dem Herrn. Und du sagst vielleicht, ja, Herr, ja, Pastor, wir haben das alles gehört und wir haben das jetzt auch schon mehrmals gehört. Warum ist das denn so wichtig? Es ist einfach diese einfache Wahrheit. Unser Gott ist heilig. Und eines Tages muss ich vor ihm stehen. Jeder von uns. Im Glauben oder ohne den Glauben. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind, das je gelebt hat, wird Gott sehen, vor sein Angesicht sein. Und du wirst vor ihm stehen und du wirst vor ihm stehen in zwei bestimmten Kategorien. Entweder stehst du vor ihm als Sohn, als Tochter, als gerecht, als gerechtfertigt, als geliebt, gekrönt und gekleidet mit einem Ring an deinem Finger und einer Zunge, die ihm Lobpreis gibt. Oder du wirst vor ihm stehen, verurteilt, ein Feind Gottes, unheilig, untreu und gerechterweise verdienst du ewige Strafe. Und darum geht es hier. Deshalb ist es so wichtig, wenn immer Paulus darüber spricht und uns auf Paulus zeigt, der oft gesündigt hat, der sein Leben dem Pharao in die Hand gegeben, seine Frau dem Pharao in die Hand gegeben hat, dass Paulus sagen würde, selbst seinem Glauben, dass sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Dass Abraham geglaubt hat und deshalb konnte er vor Gott stehen. Dass er in all das geglaubt hat, dass seine großen Sünden und alle seine Übertretungen überdeckt waren und gezahlt waren. Denn er glaubte an den Herrn und an das einfache Versprechen, was der Herr gegeben hatte. Und deshalb kommt Paulus darauf zurück. Und du sagst vielleicht, Paulus, du sagst vielleicht, ja, ich sehe das, ich lese das im Text. Es wurde ihm als Gerechtigkeit, der Glauben wurde ihm als Gerechtigkeit gegeben. Und du sagst vielleicht, ja, er hatte das Versprechen hier gegeben. Gott hat ihm das Versprechen gegeben und er hat darauf geglaubt und es wurde ihm Gerechtigkeit gerechnet. Entschuldigung. Aber ich bin anders. Gott hat mir ein anderes Versprechen gegeben. Ich bin einfach nur eine normale Person. Ich habe diesen Glauben nicht. Und das ist so weit weg von mir, was Abraham damals gegeben wurde. Und das ist ein ganz anderes Versprechen. Welches Versprechen gibt mir die Gerechtigkeit? Aber ich will dir sagen, Abraham hat auf den Schatten hin geglaubt. Er hat in den Schatten geglaubt von dem, was wir als volle vollen Anblick sehen dürfen. Lass mich das ein bisschen erklären. Abraham hat einfach geglaubt, dass sein toter Körper ihm gegeben würde und einen lebendigen Sohn empfangen würde. Er glaubte an einen Gott, der tote Dinge lebend machen kann. Er hat auf ihn vertraut und ihn ergriffen, nicht losgelassen. Die Wahrheit, die ihm gegeben wurde. Und dieses gleiche Versprechen ist das Evangelium, die gute Botschaft. Es ist nicht nur, dass Abraham einen Gott hatte, der ja einen toten Körper noch einen Sohn schenken konnte, sondern dass wir einen Körper, einen Toten haben, der leben kann. Und Abraham hatte nur einen Schatten und er hatte nur einen Schatten, einen Glauben an einen Schatten, wo er keinen Zweifel dran hatte und Hoffnung hatte. Und wir haben das volle Bild, der Mensch am Kreuz, die durchbohrten Hände, das offene Grab. Nicht nur einen Schatten, den wir haben, daran zu glauben, sondern das volle Versprechen, dass wir nicht genommen werden können von unserem Gott und nicht sterben müssen. Und Paulus sagt, dieser Glaube damals, der hat Abraham gerechtfertigt. Und dass dieser Vers, dass dieser Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet wurde, Paulus sagt uns, er wurde nicht nur aufgeschrieben, dieser Satz, für Abraham, sondern auch für uns, dass er uns zeigt, dass das nicht nur ein Versprechen war an Abraham und eine einmalige Geschichte, eine Geschichte, dass dieser Glauben als Gerechtigkeit angerechnet wurde, sondern es ist die gleiche Gnade, die heute dir und mir gilt, dass wir vor einem heiligen und gerechten Gott stehen können, dass wir ihn glauben dürfen in den, der von den Toten auferstanden wurde, der unsere Sünden getragen hat und dahingegeben wurde für unsere Übertretungen und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Unser Glaube ist an etwas, an eine Person, an Jesus. Unser Glaube ist an Jesus, dass der Herr, dass es dem Herrn angenehm war, ihn für uns dahin zu geben. Was hat sein Kreuz für uns bewirkt? Paulus sagt hier, dass wir darüber freuen uns sollten, dass Jesus für unsere Übertretungen dahingegeben wurde. Am Kreuz wurde Barmherzigkeit geschaffen. Unsere Sünde und die Strafe dafür wurde getötet und die ganze Schale Gottes Zornes wurde ausgeleert darauf, auf das perfekte Lamm, auf das Opfer, auf den Sohn, der an unserer Stelle gestorben ist. Und all unsere Übertretung ist in Jesus hinweggenommen, in seinem Körper und Blut. Nicht nur die Sachen, die damals passiert waren, sondern, und die auch bis jetzt passiert sind, sondern diese wunderbare Wahrheit, dass Jesus auch auferstanden wurde für unsere Rechtfertigung, dass wir stehen dürfen heilig vor Gott, nicht nur nicht mehr schuldig, sondern gerecht in Jesus. Er wurde heraufgehoben aus den Toten. Dieses wunderbare Zeugnis, dass der Tod ihn nicht halten konnte. Denn alles, was seins war, rechtmäßig, wurde uns gegeben noch. Gläubiger, wirst du Freude haben in diesem Christus? Wirst du ihn greifen und dich auf ihn schmeißen? Auf den Gott, der Leben den toten Sachen schenkt. Und mein Freund, wenn du das noch nicht gehört hast, wirst du ihm zum allerersten Mal vertrauen. Dem Gott, der die kennt, die keine Hoffnung haben, die voller Zweifel sind und ihnen ewiges Leben schenkt und Gerechtigkeit und einen Platz vor seinem Thron. Lasst uns zusammen beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Herr, wir danken dir für das Evangelium im Römerbrief. Wir danken dir für Abrahams Glauben, dass du Abrahams Gott bist und unser Gott auch. Der gleiche gestern, heute und für immer. O Herr, hilf uns, uns auf dich zu werfen, dich zu ergreifen in deine Verheißungen, in der Person Jesu Christi. Und wir bitten all dies in Jesu Namen. Amen.